Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Diagnose Zukunft, dem eHealthTech-Podcast über die Zukunft des Gesundheitswesens. Wie wird unser Gesundheitssystem digital transformiert? Wie lässt es sich sinnvoll weiterentwickeln? Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Gastgeber nach, Doc Esser und Tobias Leipold. Zusammen mit hochkarätigen Gästen sprechen die beiden über Herausforderungen und Zukunftsprozesse in diesem spannenden Themenfeld.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Daniel Kardinal.
Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse. Mit ihm sprechen wir heute zum Beispiel über das E-Rezept, das die TK gemeinsam mit anderen Krankenkassen und Partnern im deutschlandweiten Pilotprojekt E-Rezept Deutschland ausgerollt hat. eHealthTech ist auch involviert und verantwortlich für die technische Infrastruktur. Daher kennen wir uns ja auch.
Das elektronische Rezept, wie funktioniert das denn eigentlich? Welche Vorteile bietet es und für wen? Wie sicher ist der Datenaustausch? Die TK gilt als innovativer Vorreiter. Welche Digitalisierungsstrategien und Projekte sind denn jetzt gerade in der Bearbeitung? Also, wir haben viele Themen und viele weitere Fragestellungen und darum geht es in der heutigen Episode. So, lieber Daniel, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörenden kurz vor.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Daniel Kardinal. Ich leite den Geschäftsbereich Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse. Seit mittlerweile 5 Jahren gibt es diesen Geschäftsbereich und der beschäftigt sich so mit allem, was tatsächlich innovativ ist. Versorgung weiterdenken ist so ein Leitsatz, den wir uns selbst gegeben haben. Also alles, was von der Regelversorgung abweicht, darüber hinausgeht und die Strukturen weiterentwickelt, das liegt letzten Endes bei mir im Geschäftsbereich. Aber nicht nur das, wir machen auch ganz viel Politikarbeit. Ich habe die 15 Landesvertretungen der TK mit deren zugeordneter Vertragsarbeit bei mir im Bereich und habe auch das komplette Arzneimittelgeschäft bei mir verortet. Ich mache jetzt Krankenkasse seit 15 Jahren und habe tatsächlich schon so ziemlich alles mal gemacht bei Krankenkasse, angefangen von der Sachbearbeitung bis zur Geschäftsbereichsleitung. Und ich freue mich, dass ich in so spannenden Zeiten wie den aktuellen das ganze Thema Digitalisierung der Versorgung begleiten darf.
Jetzt hast du ja selber gesagt, du bist jetzt im Bereich der Versorgungsinnovation. Das klingt ja jetzt erstmal sehr, sehr, sehr neuartig, sehr, sehr spannend, mit viel Vorreiteridealismus. Welche Ziele verfolgt ihr denn jetzt ganz konkret und welche Themen geht ihr gerade aktuell an? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie jetzt bei mir in einem Riesenkonzern, da mahlen die Mühlen ja eher langsam, insbesondere dann, wenn es um Innovationen geht.
Ja, so langsam malen die bei uns gar nicht. Tatsächlich, wie gesagt, unser eigener Leitsatz innerhalb des Geschäftsbereichs ist innovativ, digital, Versorgung, weiterdenken. Wobei innovativ nicht zwingend immer digital bedeutet, aber eben auch digital bedeuten kann. Und was wir gerade versuchen ist, wir arbeiten an dem Zielbild von nahtlosen Versorgungsfaden, in denen durch personalisiertes Empfehlungsmanagement in Kombination mit, ich nenne es immer hybrider Versorgung, also digitaler und analoger Versorgung, eine neue Wahrnehmung des Kunden in seinem persönlichen schnittstellenfreien Versorgungspfad entsteht. Das ist die Vision, an der wir arbeiten. Und da spielt uns natürlich das ganze Thema Haltung der Gesellschaft zum Thema Digitalisierung und irgendwie das ganze Entstehen und Erwachsenwerden der Plattformökonomie spielt uns da sehr in die Karten.
Jetzt finde ich das, also für einen schlichten Arzt, wie ich es bin, ne, ist das noch ein relativ abstraktes Vornehmen. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Also was genau versucht ihr und was springt dann für den Patienten raus oder vielleicht sogar für mich als Arzt?
Ja, ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben Anfang diesen Jahres auf unserer TK-App haben wir ein Programm gelauncht, das nennt sich Mein Gesundheitspartner. Und da haben wir uns mal zunächst konzentriert aus der Versorgungsperspektive auf Menschen mit einer Herzerkrankung und haben für die personalisierte auf Basis ihrer eigenen Daten, die wir über sie haben, Abrechnungsdaten plus Daten, die sie uns aus anderen Quellen zur Verfügung stellen, eine personalisierte Startseite in unserer eigentlich ansonsten klassischen Kassen-App entwickelt, sodass ich nicht mehr reinkomme und kriege wie heute überall browserbasiert oder appbasiert auf irgendwelchen Startseiten allgemeinen Content, sondern ich komme rein und das Erste, was mir entgegenspringt, ist tatsächlich eine auf mich personalisierte Informationen zu konkreten Empfehlungen, die mich an dem Tag, an dem ich gerade bin, abholen. In der zweiten Stufe gibt es dann so ein bisschen allgemeinere Empfehlungen zu meiner Erkrankung, an der ich leide, in dem Fall eben jetzt in unserem ersten Beispiel Herzerkrankte. Und erst auf der dritten Ebene kommen die allgemeinen Informationen, wenn ich das sozusagen, was mich persönlich betrifft, tatsächlich durchgearbeitet habe. Das können ganz kleine Sachen sein. Also es kann sowas sein, wir machen das auch für Studenten beispielsweise, es kann sowas sein wie, bei dir steht eine Vorsorgeuntersuchung an oder deine Familienversicherung endet in 2 Monaten. Du solltest dich jetzt um folgende Dinge kümmern, weil das sind Basisinformationen, die uns vorliegen und die wir, sofern uns die Kunden die entsprechende Einwilligung geben, auch nutzen dürfen, um auf der Basis personalisierte Beratung digitaler Art durchzuführen. Und das ist ein so ein Beispiel, wie eben ich gar nicht wesentliche Bestandteile, also ich werde jetzt plötzlich nicht Arzt, um in dem Beispiel zu bleiben, aber ich vernetze Informationen miteinander und sorge dafür, dass der Zugang des Kunden zur Versorgung nahtloser wird.
Schnittstellenfreier Versorgungspfad, Heiwi, hört sich doch erstmal super an, oder?
Also es hört sich sehr einfach an von der Idee her und das mag ich natürlich sehr, sehr gerne. Ne? Ich denke ja schon irgendwo, dass Patienten gut an ihre Informationen kommen sollten, wenn es schon nicht durch uns Ärzte im Großteil geschieht.
Genau, und in dem Zuge, Daniel, habt ihr ja auch mit anderen Kassen zusammen und Partnern das E-Rezept ins Leben gerufen. Ich erinnere mich gerne an die Anfänge 2018, 2019. Und vielleicht haben wir heute die Chance, nochmal noch ein Stückchen davor zu schauen, wie das eigentlich zu der Idee kam oder wie das bei euch gereift ist, dass ihr gesagt habt, so E-Rezept, das machen wir jetzt.
Okay, ich habe ja schon was gesagt, so zu dem grundsätzlichen Thema. Also wir glauben, dass es ist zwingend erforderlich, heutzutage die Kundenschnittstelle personalisiert zu besetzen. Ja, und am Ende sind wir ein Versicherungsunternehmen, ein Krankenversicherer und an der Stelle ist das ist das Gut, was wir haben, die Kundenschnittstelle zu besetzen. Mhm. Um das zu tun, muss man sich digital aufstellen. Also heute noch nicht vollständig, aber perspektivisch mit Sicherheit viel, viel stärker. Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind und die Menschen sind zunehmend gewöhnt, sich im Komfortbereich digital zu bewegen und haben auch die Erwartung an alle Dienstleistungen, egal ob es eine Behörde ist oder ein Unternehmen, dass das auch digital angeboten wird. Das war so die Grundüberlegung. Und in dem Zusammenhang führen wir natürlich regelmäßige Kundenbefragungen durch und gucken, was sind so die Punkte, auf die unsere Kunden ganz besonders Wert legen. Und das Thema digitale Verfügbarkeit von Rezepten steht und stand da immer hoch im Kurs. Und das war der Impuls für uns, uns mit dem Thema konkreter zu befassen. Es ging uns da überhaupt nicht, ehrlich gesagt, um interne Prozesseffizienz oder sowas, was ja auch so ein Treiber von Digitalisierung immer ist, weil der Prozess des Rezeptes ist für eine Kasse eigentlich heutzutage nicht so wahnsinnig kompliziert. Ja, ich krieg Abrechnungsdaten und das wird vergütet und der restliche Prozess läuft zwischen Patient, Apotheke und Arzt oder Klinik, aber da sind wir eigentlich nicht so richtig involviert. Also wir haben da jetzt keinen großen Prozessvorteil auf unserer Seite, aber unsere Kunden wünschen sich eben einen sehr viel digitaleren Ansatz und wollen gerne aus einer Hand ihre Dinge verwalten können. Und deswegen stand das bei den Befragungen so hoch im Kurs und wir haben diesen Impuls aufgegriffen und haben gesagt, okay, dann wollen wir auch Vorreiter bei diesem Thema sein und haben das dann auf den Weg gebracht und haben uns den vertraglichen und technischen Herausforderungen, insbesondere in der Anfangszeit, wir erinnern uns beide, glaube ich, noch ganz gut gestellt.
Oh ja.
Aber auch den Anforderungen der Nutzer und in diesem Fall dann eben nicht nur unserer Versicherten, sondern den Anforderungen der Nutzer auf allen Seiten, also auch der Ärztinnen und der Apotheken. Und das Ziel, was wir dabei haben die ganze Zeit, ist immer, alles muss so einfach wie irgend möglich sein.
Dann frage ich mich natürlich an dieser Stelle, die Grundidee ist super, finde ich. Und 2019, glaube ich, ist das erste papierlose E-Rezept ja dann auch schon übertragen worden. Wie funktioniert das denn jetzt genau für die Ärzte, Patienten und Apotheker? Weil das wären ja genau die Personengruppen, die da involviert sein müssten, oder?
Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich funktioniert das erstmal auf der Grundlagenebene. Für alle drei hat es die gleiche Voraussetzung. Das erste ist nämlich, dass tatsächlich man sich in einen Vertrag einschreiben muss, in einen klassischen Selektivvertrag der Krankenkasse, weil das die rechtliche Voraussetzung ist dafür, dass das überhaupt funktioniert, weil wir hier von der Regelversorgung abweichen und die entsprechenden gesetzlichen Normen, solange das Gematik-E-Rezept noch nicht etabliert ist, nicht existieren. Das andere ist dann die technische Anbindung. Das läuft so, dass sich an der Stelle Ärztinnen und Apotheken jeweils über ein Video-Ident-Verfahren identifizieren. Und wenn man dann einmal in dem Vertrag drin ist und ihr habt ja eben schon gesagt, tatsächlich ist schon im April 2019 das erste papierlose E-Rezept in Hamburg-Wandsbek übertragen worden, dann muss man sich das sehr einfach vorstellen. Wir haben gesagt, ich habe ja eben gesagt, das Ziel ist alles so einfach wie möglich. Ja? Der Arzt verordnet das Medikament wie bisher. Aber statt dass er in seiner PVS auf den Druckknopf drückt, um ein Rezept auszudrucken, drückt er jetzt auf einen Button, der heißt E-Rezept erzeugen. Und dann geht das Rezept auf Reisen. Im ersten Schritt wird es getrennt. Das heißt, das Rezept selbst bleibt zunächst auf einem geschützten Server und der Patient erhält lediglich einen QR-Code in seiner App. Mit diesem Code kann er dann in eine teilnehmende Apotheke seiner Wahl gehen oder den Code an eine Vorort- oder Versandapotheke digital versenden. Und alle teilnehmenden Apotheken werden natürlich in der App angezeigt. Und wenn ich den QR-Code dann dort persönlich oder digital hingebracht habe, dann kann die Apotheke mithilfe dieses Codes das eigentliche Rezept vom geschützten Server abrufen und dem Patienten dann das Medikament aushändigen, es liefern oder versenden. So simpel ist der Vorgang am Ende.
Abgesehen von einer Kleinigkeit, der Patient benötigt die App. Und ja. Das stelle ich mir jetzt schon wieder ein bisschen schwierig vor, also gerade bei älteren Personen, oder wie wird das angenommen?
Das wird sehr, sehr gut angenommen tatsächlich. Für unsere Versicherten ist das derzeit alles in der sogenannten TK-Doc-App vorbereitet. Es gibt aber auch ja andere beteiligte Kassen, die das in ihren jeweiligen Apps verortet haben. Und diese TK-Doc-App ist heute schon auf vielen Smartphones installiert. Die gibt es für Apple- und Android-Nutzer. Und hier können dann unsere Kunden auch tatsächlich digital ohne Papierkram auch dem Versorgungsvertrag, dem die Ärzte und Apotheker dann schon beigetreten sind, beitreten. Es bleibt die Hürde, ein digitales Rezept setzt natürlich auch ein digitales Medium für den Transport voraus. Und da ist immer eine Schwelle, das ist klar. Was wir hier aber ja auch nicht tun, ist, wir bieten oder vermeiden nicht den klassischen Transportweg des Rezeptes als Ausdruck. Das wird es immer geben und das wird auch möglich bleiben. Das heißt, ich kann nach wie vor als Arzt dann auch ein Rezept drucken und ich kann als Patient, wenn ich das nicht in meinem Smartphone haben will oder mich dazu nicht in der Lage sehe, trotzdem dann mit einem Papierrezept in die Apotheke meiner Wahl gehen oder das an eine Versandapotheke versenden.
Also ich finde es super gut. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Wenn der Patient jetzt das Ganze einwilligt und er sagt, ich möchte es aber gerne digital haben, wenn er sich die App einrichtet, welche Daten werden denn da benötigt vom Patienten?
Ja, da wir das Rezept geschützt auf dem Server liegen haben und wir zunächst nur einen QR-Code übermitteln, ist es so, dass bei der Einrichtung der App wir tatsächlich zunächst nur überprüfen, ob der Nutzer auch tatsächlich TK-versichert ist, in unserem Fall. Und dazu reicht die 10-stellige Versichertennummer. Und wenn wir diese dann haben, also 10-stellige Versichertennummer und Geburtsdatum, und dann benötigt er einen Account in unserem, er oder sie, einen Account in unserem Kundenportal Meine TK. Und wenn ich dafür angemeldet bin und diese Versichertennummer habe, dann kann ich mir die App downloaden und kann entsprechend das nutzen. Weitere Daten brauchen wir zunächst von den teilnehmenden Versicherten nicht.
Das war ja auch immer wichtig, dass wir dort mit dem Datenschutz, das war ja immer ein großes Thema. Und kannst du vielleicht aus der Sicht der Versicherten nochmal sagen, welchen Stellenwert da Datenschutz hatte und ob es da viele Fragen gab dazu?
Also tatsächlich gab es gar nicht so viele konkrete Fragen dazu, aber wir wissen aus allen Befragungen, und es ist auch nachvollziehbar, wissen wir sehr genau, wenn wir beim Thema Datenschutz einen Fehler machen, der Datenschutz also nicht gewahrt ist in irgendeiner Form, dann ist dieses Projekt und wahrscheinlich auch noch gleich drei weitere Projekte ganz schnell zu Ende. Und den Vertrauensverlust, den werden wir nicht mehr aufholen. Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir bislang nur Informationen an den Versicherten übermitteln, dass für ihn ein Rezept ausgestellt worden ist, also nur diesen QR-Code. Also ohne, dass dort Informationen zu den verordneten Medikamenten enthalten sind. Und wenn ich diesen QR-Code habe, das ist im ersten Schritt ja ein bisschen unbefriedigend. Ja, ich habe dann immer noch kein echtes Rezeptdokument sozusagen. Aber der Vorteil ist, wenn ich diesen QR-Code habe, dann können wir darüber den Datenschutz sicherstellen, dass ich damit dann halt in meine Apotheke muss und dort erst wird dann sozusagen, werden die Verordnungsdaten dazugespielt und dort findet dann auch tatsächlich die Überprüfung statt, ob ich es bin oder nicht bin, so wie es heute ja beim Papierrezept letztlich auch funktioniert.
Ja, Doc, ich denke fast, du hättest auch bald Lust, in der Klinik E-Rezepte auszustellen, oder?
Also ich finde das natürlich super verlockend. Ich bin ja eh da ein großer Freund der Digitalisierung und finde das extrem angenehm. Und überlege jetzt die ganze Zeit, weil das so verlockend ist, was könnten Kritiken sein? Kritikpunkte. Leider habt ihr mir das jetzt auch genommen. Ich hatte gedacht, okay, vielleicht müssen ja Informationen preisgegeben werden, wo der Datenschutz irgendwie nicht gewährleistet werden kann. Aber auch da habt ihr euch ja wirklich sehr, sehr gute Ideen gemacht. Habt ihr euch ja wirklich gute Ideen entwickelt. Aber gut, für mich als Arzt sehe ich den Vorteil, es ist wahrscheinlich super easy und ich schicke es los. Wie sieht es bei den Apothekern aus? Wie haben die das E-Rezept angenommen und haben die Profit davon oder ist das eher so ein neutrales Teil?
Also das ist je nach Perspektive, ja, reden wir vom Versandhandel oder reden wir von der Offizienapotheke, sind natürlich die Ansätze und die Gründe für die Teilnahme sehr, sehr unterschiedlich. Letzten Endes nehmen wir es so wahr, dass für die Apotheker entsteht tatsächlich jetzt im Arbeitsschritt, ich habe ein bisschen weniger Papier, ich kann es digital abfordern, aber im ersten Schritt, in der ersten Iteration ist der Prozessvorteil für den Apotheker nicht so wahnsinnig groß. Was ich aber erreiche als Apotheker, ich erreiche Kundenbindung, weil ich kann das, was hier in den Umfragewerten von Kunden gefordert wird, kann ich als einer der ersten bedienen und das steuert natürlich Kundenströme in meiner Apotheke. Und wir alle wissen, in Apothekenlogik heißt Rezept gleich Vergütung und das ist das, wofür ich dann in Teilen ja auch selbstständiger Apotheker bin, damit ich die entsprechenden Rezepte dann auch in meiner Apotheke abwickeln kann. Das ist ja zutiefst nachvollziehbar und auch Ausdruck der Selbstständigkeit, in der die handelnden Personen dann eben agieren.
Das war eigentlich ganz schön zu sehen, wie die Apotheken dort mitgezogen haben. Und wir haben das ja auch zusammen mit Offizienapotheken entwickeln dürfen auf der Seite. Das fand ich total spannend. Ja, kannst du vielleicht noch sagen, auch ein bisschen als Ausblick, im Moment wird ja in eurem Projekt vor allem das Medikamenten-E-Rezept geschickt. Könnten denn auch weitere geschickt werden oder wie sieht da der Fahrplan aus?
Ja, absolut, können da weitere geschickt werden. Wir wissen ja, wenn man sich die Roadmap der Gematik anguckt zum Thema elektronische Verordnung, dann kommt, glaube ich, 2026 das Hilfsmittelrezept. Also ich würde jetzt mal die kühne These wagen, so lange werden wir in unserem Projekt nicht brauchen, bis wir auch Hilfsmittelrezepte auf diesem E-Verordnungsweg ausstellen können. Es gibt natürlich noch Einschränkungen. Ja? Also wir haben zum Beispiel das schwierige Thema BTM-Rezepte, also Betäubungsmittelrezepte. Wir haben ein schwieriges Thema bei Zubereitung. Wir haben zugegebenermaßen auch noch ein Thema bei nicht sozialrechtsmündigen Kindern, also Jugendliche unter 15, wo wir noch eine Vertreterregelung haben, die noch nicht etabliert ist. Das Ganze ist immer noch, muss man sagen, Minimum Viable Product. Das heißt, wir haben nicht alle Arzneimittelrezepte drin, wir haben noch längst nicht alle weiteren Verordnungsbereiche, die man aufnehmen kann, drin und wir haben auch auf der Seite der Versicherten so ein Thema wie Vertretungsvollmachten auch noch nicht geregelt. Oder auf der verordnenden Seite, jetzt bei den Arzneimitteln, wir haben niedergelassene Ärzte, wir haben noch nicht die Kliniken. Also das sind alles noch so Iterationsschritte, die folgen müssen. Das Schöne ist, die Grundlogik verändert sich nicht mehr. Das sind jetzt ehrlich gesagt untergeordnete technische und inhaltliche Herausforderungen, bei denen ich sehr sicher bin, dass wir sie perspektivisch Schritt für Schritt lösen werden und damit in einen immer breiteren Anwendungsfall dieses digitalen Rezeptes kommen.
Woran liegt das, dass die Kliniken noch nicht involviert sind, weil das große Apparate sind, die da eher Träger sowas entgegensehen?
Na, tatsächlich ist es ja jetzt aus der Perspektive des niedergelassenen Arztes, weil das einfach der Regelfall der Versorgung ist. Ja? Also wo wird der Großteil der Rezepte unserer Kunden ausgestellt und wo kann der Kunde diese Veränderung sofort wahrnehmen? Und das ist in aller Regel beim niedergelassenen Arzt der Fall und dann seltener in der Klinik. Und das ist jetzt einfach, ehrlich gesagt, dieser Entwicklungsschritt. Das hat jetzt, da gibt es keine Berührungsängste Richtung Kliniken oder Ähnliches. Das kann man auch lösen. Aber der erste Schritt von der Relevanz her waren jetzt die niedergelassenen Ärzte.
Na gut, das ist nachvollziehbar. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wir hatten ja die Corona-Pandemie und man kann hier Arzneimittel kontaktlos bereitstellen. Habt ihr das als besonders große Chance jetzt gesehen?
Ja, absolut. Also gerade in Pandemiezeiten ist ja das Gesamtthema kontaktlose Versorgung ein großer Vorteil. Also immer Kontakte vermeiden, könnte hier fast sagen, beim digitalen Rezept at its best. Wir haben das in Hamburg gestartet ursprünglich, lange bevor der erste Covid-Fall aufgetreten ist. Aber in der Tat haben wir gesehen, dass Corona nochmal sehr deutlich gemacht hat, welche Vorteile das hat. Und wir sehen auch in allen Befragungen, in allen Kundenbefragungen eine deutlich erhöhte Bereitschaft, sich digitalen Sprechstunden, digitalen Rezepten und Ähnlichem zuzuwenden und das zu nutzen, weil ich einen unmittelbaren Mehrwert als Patient verspüre. Wir sehen das aber auch auf der Seite der Leistungserbringer. Ja, dass wir neben dem Thema Prozesseffizienz, was schon immer eine Rolle gespielt hat in der niedergelassenen Praxis, auch sehen, dass auch das Thema Kontaktvermeidung und Einbau von digitalen Sprechstunden und digitalen Verordnungen in den Praxisalltag an Relevanz deutlich gewonnen hat durch Corona.
Du hattest eben erwähnt, das seid ja jetzt nicht nur ihr, die Techniker Krankenkasse, sondern das sind verschiedene Krankenkassen. Wie viele sind das denn momentan, die Möglichkeit, das E-Rezept zu nutzen, anbieten? Und wo zeigt sich denn da der Vorteil?
Also es sind jetzt, wir müssen ein bisschen unterscheiden, welche Kassen sind schon dabei und welche kommen noch dazu. Also mit ihren Apps tatsächlich in Produktion und damit tatsächlich mit möglichen Rezepten sind wir als TK und daneben noch die Barmer und dann die DRK Gesundheit. Wir werden im Juni, werden wir den Launch der nächsten zwei Apps sehen, nämlich von der BIC, also einer Innungskrankenkasse, und von der AOK Bayern. Und wir haben weitere LOIs unterschrieben von weiteren Kassen. Wir sind in fortgeschrittenen Gesprächen, beispielsweise mit der IKK Classic. Es gab aber auch Sondierungen, Interesse von der AOK Nordwest. Und die nächste App, die nach BIC und AOK Bayern kommen wird, da ist der Zeitpunkt aber noch offen, ist die HEK. Also nicht nur ein Ersatzkassenthema, sondern mittlerweile ein kassenartenübergreifendes Thema. Und sukzessive wird sich das immer mehr ausrollen. Was uns eint, ist die gemeinsame Überzeugung, dass wir sagen, ich habe ja an anderer Stelle am Anfang jetzt schon mal gesagt, wir wollen die Dinge so einfach wie möglich gestalten. Und so einfach wie möglich heißt nach Möglichkeit für den Kunden aus einer oder zumindest aus wenigen Anwendungen raus. Weil wir alle kennen das ja, auf unserem Smartphone sind Dutzende und Dutzende von Apps. Und bei manchen würde man sich wünschen, dass sie als Meta-App verschiedene Sachverhalte zusammenführen. Und natürlich können wir aus unseren Kassen-Apps raus viele Themen zentral steuern. Ja? Also ich kann sowohl eine telemedizinische Behandlung aus der Kassen-App raus starten, als auch ein E-Rezept verorten, als auch in einen TK-Safe abspringen, wo mein Datenspeicher ist, mit den Daten aus Vorbehandlungen, die ich wieder meinem aktuell behandelnden Arzt oder behandelnden Ärztin zur Verfügung stellen möchte. Und dieser Gedanke, der eint uns, und deswegen fremdeln wir alle ein wenig mit dem Ansatz der Gematik zum E-Rezept, bei dem noch nicht vollständig entschieden scheint, weil die Rechtsverordnung halt einfach noch nicht da ist, nicht vollständig entschieden scheint, ob jetzt am Ende auch Dritt-Apps das Rezept transportieren dürfen. Und ich finde, eine Welt, in der am Ende eine proprietäre Staats-App in einem wettbewerblich organisierten System zwischen Leistungserbringern und Apotheken Rezepte transportiert, wird nicht die Synergien des Wettbewerbs heben helfen, sage ich mal so in aller Zurückhaltung.
Jetzt schaust du damit ja schon ein wenig in die Zukunft, lieber Daniel. Und das würde uns schon auch nochmal interessieren. Du hast zu Beginn auch so einen kleinen Ausblick gegeben, wie die Krankenkassen sich in Zukunft weiter digitalisieren wollen, digital aufstellen wollen. Gibt es denn da schon weitere Ideen, personalisierte Medikamente? Welche Vorteile wollt ihr da für eure Versicherten vielleicht noch rausarbeiten? Kannst du uns so einen Ausblick geben in die nächsten Jahre?
Ja, kann ich machen. Das bleibt dann, vorhin kam der Vorwurf ja schon zurecht, es bleibt dann immer ein bisschen abstrakt, ne? Weil wie das so ist, im Ruhrpott würde man sagen, vor der Hacke ist Duster. So ganz genau wissen wir es halt noch nicht. Ja.
Sehr schön.
Also es gibt natürlich Ideen, aber was es konkret wird, das ist ja gerade bei agiler Entwicklung auch immer ein bisschen ergebnisoffen. Aber das Zielbild ist klar. Also wir sehen doch folgendes Szenario. Wir werden eine zunehmend funktionale digitale Infrastruktur der Gematik haben. Und das ist gut so und das ist richtig und das ist wichtig. Wir brauchen eine einheitliche Schnittstellen- und Infrastrukturlogik im System GKV in Deutschland. Und auf Basis dieses Systems werden wir darum eine wettbewerbliche Organisation von Kassen, aber nicht nur von Kassen, sondern auch von Drittanbietern haben, die für Kundengruppen Eingangstor in das Ökosystem der Gesundheitsversorgung bilden. Und wir verstehen unsere Rolle als TK an der Stelle so, dass wir sagen, wir wollen ein solches Eingangstor sein. Und wir glauben, dass wir unserem Kunden auf Basis dieser einheitlichen Infrastruktur wesentliche Mehrwerte für seine Versorgung bieten können. Also suchen wir genau nach solchen Dingen. Ja, wo können wir Mehrwerte erzeugen, die ein Leistungserbringer im direkten Kontakt nicht erzeugen kann, die eine Apotheke im 1:1-Verhältnis des konkreten Sachverhalts nicht erzeugen kann. Wir versuchen, die verschiedenen Sachverhalte zusammenzuschieben und verstehen uns sozusagen als Mittler im Ökosystem Gesundheitsversorgung und versuchen dabei, so gut wie möglich die Empfehlung für unsere Kunden zu personalisieren, also unseren Kunden möglichst konkret zu sagen, was für sie in ihrer konkreten Gesundheits- oder Krankheitssituation gerade ein relevanter nächster Schritt auf ihrem Lebensweg ist. Das alles immer im Lichte des Datenschutzes und auf Basis der Freiwilligkeit. Das ist mir ganz wichtig, das hier nochmal zu betonen. Ja. Wir sind in einem regulierten Markt und wir sind als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegen wir auch einer gesetzgeberischen Regulatorik. Das sorgt eben dafür, dass hier nicht Wildwest stattfindet. Und das ist auch gut so. Ja. Und wir suchen halt permanent, vielleicht nochmal ein anderes Bild. Wir sehen, dass wir ganz viele Insellösungen der Versorgung haben. Ja, wir können Telemedizin, wir können digitales Rezept, wir können als TK auch EAU. Wir haben viele DIGAs unter Vertrag, bevor sie jetzt ins DIGA-Verzeichnis gekommen sind, mit bestimmten Versorgungsinhalten. Was uns jetzt halt noch fehlt, ist sozusagen der Prozess des Zusammensetzens der einzelnen Faktoren. Und dann entsteht die Plattform. Und das werden wir nicht als Krankenversicherer alleine tun, sondern unsere feste Überzeugung ist, so ein Ökosystem muss offen für Beteiligung aller am Wettbewerb beteiligten Stellen sein. Und deswegen ist das E-Rezept hier auch so ein schönes Beispiel für das Vorgehen, weil wir tatsächlich, ja, also wir haben ja hier etwas getan, wo jeder gesagt hätte, das geht nicht. Ja, also wir bringen niedergelassene Ärzte, Offizienapotheken und den Versandhandel in einem Projekt zusammen. Wenn mir das einer vor 5 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, ich rede mal einzeln mit denen, das wird schwierig genug, aber an einem Tisch, das überlebe ich keine Woche. aber aus diesem gemeinsamen Gedanken des Ökosystems entsteht tatsächlich für jeden Beteiligten in dem System ein Mehrwert und am Ende dann mit Sicherheit insbesondere auch für unser aller gemeinsamen Kunden, den Patienten.
Ich finde das eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die wahrscheinlich auch uns Ärzten das Leben deutlich vereinfachen würde. Du hattest eben die DIGAs noch genannt. Was hast du für eine Erfahrung damit? Wie werden die von den Patienten angenommen? Weil ich probiere gerade so eine medizinische Anwendung aus, die von Krankenkassen zugelassen worden ist und bin sehr begeistert, muss ich sagen.
Ja, wir haben zwei Seiten der Medaille bei den DIGAs. Also ich habe schon gesagt, wir haben schon in der Vergangenheit viele von den Dingen, die jetzt im DIGA-Verzeichnis gelistet sind, selektiv vertraglich bei uns unter Vertrag gehabt und haben sie unseren Versicherten zugänglich gemacht. Da sind ganz, ganz tolle Innovationen bei. Das Problem ist, dass wir natürlich an der Stelle sozusagen des direkten Zugangs in die Versorgung der GKV momentan schon noch ehrlicherweise Baustellen auf der Vergütungsseite haben. Also wenn wir sehen, dass digitale Gesundheitsanwendungen zu bis dem 20-fachen Preis in das allgemeine Verzeichnis kommen, zu denen wir sie vorher als Kasse kontrahiert haben, dann würde ich mal sagen, das passt noch nicht vollständig zueinander, weil normalerweise würde ich ja immer davon ausgehen, Skalierung senkt den Preis und nicht Skalierung erhöht den Preis.
Oder gut verhandelt.
Ja, genau. Mit Sicherheit haben wir auch gut verhandelt, das können wir. Ja. Aber dass wir so gut verhandeln können, da müsste ich mir dann glatt nochmal auf die Schulter klopfen. Ja, also das dürfte uns nicht in jedem Einzelfall gelingen. Also ich will sagen, da sind noch Kinderkrankheiten, aber genau das sind es auch, Kinderkrankheiten. Der Weg ist richtig. Diese Dinge, die da entstehen, sind alle exzellent für diese Versorgung geeignet. Wir müssen sie aber irgendwie noch in den Gesamtkontext des Versorgungspfades einführen. Und wir müssen sie auch adäquat vergleichbar bewerten mit der ärztlichen Leistung. Ja, also ich finde es schwer vorstellbar, dass das Diabetes-Tagebuch das Fünffache einer Quartalspauschale des niedergelassenen Arztes kosten soll. Da stehen irgendwie Aufwand der einzelnen Akteure im System in keinem sinnhaften Verhältnis zueinander. Und da müssen wir schon noch daran arbeiten, dass wir das in vernünftiges Verhältnis zueinander setzen, ohne dass wir dabei Gefahr laufen, sozusagen diese Aufbruchstimmung, die wir jetzt gerade erzeugt haben, zu gefährden, weil die ist richtig und wichtig und die brauchen wir auch definitiv.
Also was man schon raushört, ist wirklich deine Leidenschaft. Wir hatten das Ganze ja hier begonnen mit meinem doch kritischen Anmerken, dass ich innovativ und Krankenkasse nicht so ganz übereinbringe. Ich ruder an dieser Stelle aber zurück und muss sagen, ja gut, aber wenn jede Krankenkasse so einen Vorreiter hat, der das mit so viel Leidenschaft auch vorträgt, wie du das tust, da sehe ich doch dann viel Hoffnung. Wir haben viel über Digitalisierung gesprochen. Jetzt hätte ich natürlich von dir gewusst, hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich vor allen Dingen nicht digitalisieren lässt?
Ja, wir haben ja alle ganz viele analoge Gewohnheiten. Ist meine klassische analoge Gewohnheit, ich betreibe Mannschaftssport. Ja? Derjenige, der mir erzählt, wie ich das in Zukunft mal digital mache, der kann bei mir anrufen. Finde ich schwer vorstellbar. Ja? Als Jogger kann ich mich im Zweifel auf mein eigenes Laufband stellen und kann mich durch digitale Welten bewegen. Den digitalen Teamsport, den ich in meinen eigenen vier Wänden betreibe, der wird mich, glaube ich, noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt nicht flashen. Ja?
Aber jetzt muss man natürlich sagen, was ist das denn für ein Teamsport?
Ja, da ich nur 1,80 groß bin, spiele ich natürlich Basketball, das liegt ja auf der Hand.
Ja gut, Volleyball wäre auch noch drin gewesen.
Genau.
Sehr schön.
Das ist wie Teamsport mit euch, Daniel, und das macht wirklich Spaß. Und daher würde mich ganz besonders noch die letzte Frage, die wir immer stellen, interessieren, wie deine persönliche Diagnose Zukunft ausschaut.
Ja, ich freue mich drauf und ich habe es ja mehrfach angedeutet heute in der Runde. Ich freue mich auf die nächste medizinische Revolution, die durch nahtlose, digitale, auch digitale oder digital-analoge oder hybride Versorgung entsteht. Auf die freue ich mich, die mitzuerleben und auch mit euch gemeinsam im System noch zu gestalten und zu sehen, dass wie das ohnehin schon gute deutsche GKV-System dadurch noch besser wird an der Stelle. Und da freue ich mich wirklich drauf.
Ja, schöner kann man das eigentlich nicht beenden. Das war heute wieder eine weitere Folge der Diagnose Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Gerne.
Unser heutiger Gast war Daniel Kardinal, Leiter der Geschäftsbereichs Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse, Tobias Leipold natürlich und
unserem wunderbaren Doc Esser.
Oh, das geht runter wie Öl. Also, bleibt gesund und uns gewogen. Bis bald. Tschüss.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!